Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge ist die liebe Wiebke zu Gast und mit Wiebke sind die Folgen immer sehr speziell. In dem Sinne, dass ich hier nie was vorbereite. Wiebke möchte eigentlich keine Fragen haben. Wir machen hier viel aus dem Flow. Und ich freue mich daher umso mehr auf diese besondere Folge und uns hier von unserer weiblichen Energie leiten zu lassen, weil das ist ja genau, was die weibliche Energie macht, aus dem Flow heraus kreieren. Natürlich geht es auch hier heute um die Folge Schwangerschaft und da hat Wiebke ganz viel zu teilen und ganz viel zu sagen. Sie darf sich gleich auch selbst vorstellen. Ich möchte da gar nicht so viel vorne wegnehmen, aber wir sprechen heute mit ihr unter anderem, wie sich ihre beiden Folgeschwangerschaften voneinander unterschieden haben, denn sie ist mittlerweile doppelte Regenbogenmama. Liebe Wiebke, Schön, dass du da bist.
Ich habe gerade gedacht, wow, das ist doch, was die Welt dann immer hören will, im Endeffekt, wenn es um verwaiste Mamas geht, oder? Also es hat mich damals immer super, super interessiert. Was ist das Leben noch gut geworden? Und gleichzeitig hat das halt im Endeffekt doch nichts, gar nichts mit den Kindern zu tun, aber hat sie noch Kinder bekommen? Ja, hat sie, zwei Stück. Und sehr, sehr spannend. Ich bin Wiebke und du hast es gerade so oft gesagt, dass ich erstmal es zulassen durfte, weil ich
dass es auch allen jetzt klar ist, wie der Name ist.
Weil die meisten sagen ja Wiebke und ich finde, dieses Kö hat sowas Hartes. Ich freue mich über jeden, der das sagt, und du hast es gerade so schön oft gesagt, das bin ich gar nicht gewohnt. Also danke an dieser Stelle. Wiebke, Espens Mama. Warum Espens Mama? Auch bei Instagram, warum Espens Mama? Weil Espen mein verstorbener Sohn ist, der 2018 18 Tage alt werden durfte. Und 2017 hatte ich Zwillinge in der Schwangerschaft verloren. Das heißt also von Kinder im Bauch nacheinander verlieren zu ein Kind, was schon geboren ist, lebend geboren wurde und gesund war, auf einmal plötzlich verlieren. Also nicht plötzlich kindslos, aber aus dem Nichts. Gar nicht mit zu rechnen, war eine eindeutige Zuspitzung. Also erst der erste Zwilling, dann der zweite Zwilling, stille Geburt. Damals tatsächlich noch das Thema so, ich kann das Einzige, was mich jetzt hier rettet aus der Trauer, da kann ich heute natürlich drüber lachen, aber das Einzige, was mich rettet, war, ist ein neues Kind gewesen, so ungefähr. Und das noch in der Phase, wo ich unfruchtbar war, denn heute habe ich ja natürlicherweise zwei Kinder empfangen dürfen.
Das kommt ja noch hinzu, ne? Deine Ursprungssituation, ja.
Ja, genau. Wenn ich mal gucke, weil wir gerade auch schon im Vorgespräch das da mal so kurz hatten mit diesen verschiedenen, was der Kopf und so sagt und die Visionen, die kommen. Wenn ich jetzt mal meinem Ich von damals, beispielsweise meinem 17-jährigen Ich, zeigen könnte, guck mal, da sagt gerade ein Arzt zu dir, du wirst niemals einfach so Kinder bekommen können oder es wird sehr schwer oder wenn es überhaupt klappt, aber glauben wir nicht und so weiter. Und dann jetzt mal zeigen könnte, machen wir mal das Doppelte an Alter drauf und dann guck mal, du hast zwei lebende Kinder. Geil, ja.
Danach noch Ü30, ne, jetzt.
Ja, genau. Du wirst dich vor lauter Mutter sein kaum retten können, so ungefähr. Und das ist auch so spannend, wenn einem halt immer wieder gesagt wird, du kannst keine Kinder kriegen und dann wie das ganze Leben eigentlich ist. Ich bin ja sehr spirituell geworden durch Espens Tod. Wenn ich so gucke, wie einfach alle meine Überzeugungen, und es waren ja eigentlich nicht meine, aber ich habe es ja irgendwann geglaubt, was andere gesagt haben, und dann immer mehr bestätigt und dann so, weißt du, dann bist du, ja nicht 17, wollte ich jetzt nicht gerade ein Kind, aber ich wollte schon früh, ich wusste, ich will eigentlich früh Mama werden und hatte dann also ich hätte auch Anfang 20 tatsächlich Mama werden können, aber aus der falschen, ganz, ganz falschen Intention, nämlich Helfersyndrom und Verlustangst in einem quasi so eine Kombipackung als Kind zu holen, weil da muss ich nie allein sein und ich kann mich immer kümmern und mich daran aufwerten, weil ich werde ja gebraucht.
Oder das Kind kümmert sich und ist dann da und schenkt dir immer die Liebe, die man sonst nicht hat. Ne?
Ja, jeder kann dich verlassen, außer das. Ja, ich hatte da echt voll die Themen am Laufen und habe das nicht sehen können, weil ich noch geschlafen habe sozusagen. Ich musste aufwachen auf die harte Tour und es war auf jeden Fall wie sage ich immer, durch den Schmerz in die Freiheit. Und ich glaube, heutzutage braucht man das. Ich hoffe, es geht die Tendenz hin, dass man nicht mehr so krass den Schmerz braucht und nicht mehr den Leidensdruck. Aber in meinem Fall war das damals noch so, 2018 damals, weil heute habe ich zwei lebende Kinder. Eins und fast 5 Jahre alt, genau. Und erstmal mein verstorbener Sohn, jetzt haben wir schon 25, wird also 7. Genau. Und genau, wenn ich jetzt einfach mal die Realitäten von, ich bin jetzt 34 geworden vor ein paar Tagen und dann, oder vor 2 Wochen und jetzt der 17-Jährigen, wenn ich das mal so gegenüberstellen kann, dann muss ich auf jeden Fall sehr doll lachen darüber. Also schmunzeln, guck mal, was die da erzählen, die Götter in Weiß und was dann tatsächlich die Realität wird. Und was ich da unbedingt noch sagen muss, ist, als dann, ich denke immer mal wieder zurück, was hatte ich eigentlich für eine Perspektive? Ich hatte eigentlich gar keine Perspektive, als Espen tot war und ich dann irgendwann, ich habe ja sehr, sehr viel die Trauer ausgelebt und sehr, sehr viel im Internet geteilt und irgendwann bin ich so in dieses, mehr in dieses, statt ich schreibe mich frei, mehr in dieses Aufklären gekommen. Also von ich teile meine Gefühle, rede ich, habe ich dann angefangen, mehr über Trauma zu reden, also über meine eigenen, auch gesamtgesellschaftlich. Und ich denke so, ich hätte das jetzt ja irgendwie noch 100 Jahre weitergemacht und mach's ja auch immer noch, aber was hatte ich denn eigentlich für eine Perspektive, dass das, also was wäre denn eigentlich gewesen, wenn Linnea nicht gekommen wäre, meine Tochter? Aber ich habe irgendwas in mir jetzt geglaubt, tatsächlich, dass es irgendwann kommt sie eh. Ich wusste ganz genau, dass ich eine Tochter kriege, obwohl ja eigentlich, also es war auch wieder diese zwei Realitäten, geht ja gar nicht, weil und so weiter.
Ja.
Aber im Endeffekt ist sie mein perfektes Regenbogenmädchen, Wunderkind, als Heilungsbeweis, weil ich habe mir halt die Heilung richtig hart gegeben und mache das immer noch, aber das erste Jahr nach Espens Tod war einfach die heftigste Heilung ever und dann, was auch immer das bedeutet hat in dem Kontext, genau, und einfach alles zulassen, was da gerade kommt und einfach in die Heilung zu gehen, sage ich immer wieder, war einfacher als die Heilung nicht zuzulassen und so konnte ich dann auch echt ein Kind empfangen.
Wiebke, magst du mal hier ganz kurz einfach mal, wie definierst du in diesem Kontext Heilung?
Heilung, vor allem die Gefühle fühlen. Die Gefühle fühlen, durchfließen lassen. Mein Bild, was ich da immer wieder gerne mal raushole und spannenderweise auch in, wenn ich jetzt mal, ich höre gerade so ein Hörbuch und dann, da wird es auch anders beschrieben, da wird es so beschrieben, das Gefühl willkommen heißen, dem Raum geben, weil Widerstand macht alles größer. Und das ist genau das. Also wenn der Schmerz kommt, der was auch immer, die Sehnsucht, die Dankbarkeit, aber auch Verzweiflung, dann war das immer das Bild, klopfen an meine Tür, meistens ein Gefühl gerade, und ich sag, ja, was willst du denn? Komm rein. Was willst du denn trinken? Mach dir bequem, du wohnst jetzt hier. Fühl dich wie zu Hause. Und ich habe dann einfach so eine Freundschaftsbasis gefunden mit meinen Gefühlen, statt du bleibst draußen, geh weg, weil dann werden die erstmal richtig bedrohlich.
Ja.
Ich habe die einfach zu Kuscheltieren gemacht, statt zu Monstern, sondern ich habe die eingeladen, willkommen geheißen, es zugelassen, statt nein, ich verriegel die Tür, bitte nicht, ich muss aufpassen, dass du mich überfällst. Und deswegen mag ich auch Trauer, Trauerverarbeitung, Trauerbewältigung, Trauermonster, diese Worte mag ich überhaupt gar nicht, weil für mich ist Trauer eigentlich nur
ja, Integration, ne, ist so das Wort, dass es ein Teil davon wird, ja.
Ja, genau. Und Trauer ist ja auch nicht Traurigkeit. Das ist auch viel missverstanden, sondern das war das erste, wo wir mal in Kontakt geschickt, dass wir, du hast mir mal angezeigt und habe ich dir irgendwie einen Post von mir geschickt, weil das hat mich irgendwie angesprochen, dein Profil. Und habe ich gesagt, ich glaube, wir ticken ähnlich. Und habe ich dir so, hatte ich irgendwann mal so eine Grafik mit verschiedenen bunten Farben und Trauer. Und das ist halt alles, das, wie ich gerade schon sagte, mal Verzweiflung, mal Sehnsucht, mal Liebe, mal Neid sogar. Und
das Ding ist genau, ja halt, dass man das aber dann als Betroffene, als Sternenmama zum ersten Mal überhaupt so erfährt, weil wir ja auch gesellschaftlich überhaupt keinen Bezug mehr haben zu Trauer. Mhm. Und natürlich auch, wenn wir, ja, also wie trauern wir, wie betrauern wir unsere Großeltern, die irgendwann mal sterben. Also auch das ist ja alles mittlerweile, sehen wir entweder unsere Eltern nicht, die ihre Eltern verloren haben, wie da getrauert wird, oder es gibt so eine klare Vorgabe, das sieht so und so aus und wir machen das so und dann verlierst du dein eigenes Kind und genau wie du es gerade beschreibst, erlebst dieses pure Chaos von verschiedensten Gefühlen, was Trauer einfach ist und stehst irgendwie da und das ist so spannend, weil das habe ich jetzt das wieder auch aktuell mit Kursfrauen gehabt, wie geprägt wir sind, das passt auch zu deinem Einstieg und dann sind da in dieser Überforderung immer noch solche auch oft unbewussten Gedanken, na, wie kann ich denn jetzt trauern? Ist es jetzt zu viel? Ist es jetzt zu wenig? Oh, jetzt heule ich gerade mal nicht den ganzen Tag, mir geht schon wieder gut, habe ich jetzt mein Kind vergessen? Oder jetzt heule ich den ganzen Tag, boah, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ne? Also, dass wir dann auch, wenn diese Gefühlsflut da ist, so stark wieder bewerten, wie ist es jetzt richtig? Sind wir jetzt in der vorgegebenen perfekten Box, wie es sein darf? Und das überfordert ja immens auch. Ne? Das heißt, was ja dann auch entsteht, ist, dass viele das auch als so ein Monster wahrnehmen oder so etwas, was mich überwältigt. Hast du da vielleicht noch was, wie du das gemacht hast, dass es dir eben geholfen hat, diesen Switch zu machen und zu sagen, hey, das ist ein Teil von mir, das sind meine Gefühle und das sind eher kleine Kuscheltiere als wie große Monster. Das heißt, ich bin immer größer auch als diese Gefühle und kann die halten. Weil ich glaube, das ist ja ganz häufig der Knackpunkt, dass viele Frauen davor einfach so starke Ängste und so eine starke Überforderung haben.
Ja, da wurde ich tatsächlich dahin geführt, dadurch, dass ich es immer schlimmer wurde mit meinen Verlusten. Also kann ich gerade leider keine allgemeingültige Antwort sagen für alle, die darauf hoffen, aber ich kann es an meinem Beispiel erklären, dass ich halt während ich die Zwillinge, ah, coole Flasche übrigens, die habe ich auch, genau die Fame. Das Soul Butter in Regenbogenfarben, yeah.
Genau.
Ach, so, genau, dass ich halt, ich weiß noch, wie als mein erster Zwilling gestorben ist und ich war so, oh! Und alle anderen so, hä, deswegen bekommt man doch zwei Bauchreihengesetze. Hallo, einer lebt doch noch, du musst doch jetzt für das eine Kind weitermachen. Und ich weiß auch, ich bin dann irgendwie 2 Tage später, war ich geplant, mit meinem damaligen Partner zum Konzert zu fahren und Urlaub zu machen und ich wusste nicht, mache ich das jetzt? Ich habe alles gemacht und war halt nicht ganz da, aber also da habe ich nicht Trauer gelebt. So, und dann wurde im damaligen Zustand mir der zweite doch genommen und dann durfte ich irgendwie aber auch nicht trauern. Also dann habe ich schon eher Schmerz zugelassen, aber da standen auch ganz viele in meinem Krankenhausbett nach der Stillgeburt und haben gesagt, hä? Also andere kriegen das auch hin. Und dann wurde massiv klein geredet und so, ja. Und saß ich auch dann zu Hause da und habe gegen die Wand geguckt und hatte mit meinem damaligen Partner dann voll dieses Ding so mit, du machst es ganz anders, traust ja gar nicht und so. Und hat er immer gesagt, ja, aber wenn wir beide das so machen würden wie du, das würde ja auch nicht funktionieren und so, da würde ja gar nichts mehr laufen. Ja, also dann bin ich dann auch irgendwie wieder da reingerutscht und halt so, okay, Licht am Ende des Tunnels, so und so. Dann wenn die Reproduktionsmedizin sagt, ich darf wieder, dann darf ich halt wieder. Und vorher sind das und das die Bedingungen, die ich noch mache. Und spannenderweise habe ich damals schon, hat mir mal jemand The Secret geschickt. Und es war so, wie jetzt, ich habe mein eigenes, das habe ich jetzt selber, was soll mir das dann schenken? Ja, vielleicht so. Dann war ich tatsächlich auch schon so, als ich dann, dann hat mir noch eine andere Freundin, die wieder in mein Feld gekommen ist, mir gesagt, du brauchst eigentlich keine künstliche Befruchtung, du wirst so irgendwie, also das reicht, wenn du dir das wünschst sozusagen und genau, deine Wunschstärke ist als der Zweifel sozusagen und genau, und dann aber, als dann wirklich, also die Szene war ja dann quasi, ich war mit meinem neuen Partner, also die Geschichte ist ja, dass ich mich in der Schwangerschaft getrennt hatte, weil der Kinderwunsch war größer als die Liebe, sag ich mal so, aus meiner Seite. Und genau, das hat sich dann halt, die Konstellation hat sich geändert und als ich dann mit meinem jetzigen Ehemann sozusagen dann zu Hause war und mit Baby meine ich natürlich, und also wir zu dritt und Wochenbett und dann auf einmal lag da mein Baby auf mir mit einem Bäuerchen und ich sag so, oh, guck mal, hat ein Bäuerchen gemacht. Erstmal hat ein Bäuerchen gemacht. Und damals, am Anfang feiert man ja irgendwie so die Schritte ja von einem Baby.
Ja,
so. Und
das alles, war
so
irgendwie, was sie machen.
Ja, so ein neues. Und dann, er schläft erst noch und dann wacht er auf und sagt so, nee, irgendwas stimmt nicht, nimmt ihn und rennt weg in den anderen Raum. Und ich verstehe es irgendwie gar nicht, was passiert ist, aber rufe irgendwie den Notarzt und sag aber nichts, sagt die Adresse und heißt kalt, Baby 2,5 Wochen und mehr kommt da nicht raus. Ich sage in 14 Minuten nichts anderes, außer die irgendwie einen Satz. Und dann ist halt das Telefon auch bei meinem Mann, der reanimiert und er hat das ganz schnell verstanden und ich nicht. Und irgendwann saßen wir auch ein Notarzt, noch ein Notarzt und dann saßen wir in so einem anderen Raum. Also bei uns zu Hause, ich bin zwischendurch dann umgekippt, haben sie mich da irgendwie die Sanitäter in so einen Raum geschleppt und dann habe ich die ganze Zeit so gesessen. Alles gut, alles gut, alles gut, wie so ein Mantra, alles gut, alles gut. Und Tobias hat da schon gesagt, er wusste es ja, dass nicht alles gut ist. Aber mein Verstand konnte es nicht, nichts an mir konnte das zulassen.
Ja,
genau. Und er hat doch gedacht,
Moment.
Ja, und er hat doch gesagt, Alter, wenn das Ding, das geht einem, wie soll sie das dann machen? Wie soll sie das dann geht doch never, wird das funktionieren. Und im Endeffekt habe ich das auch dann natürlich nicht gleich verstanden, weil da kommt einfach so eine Notärztin, schüttelt den Kopf, steht in der Tür und ich soll das dann verstehen. Dann sagt der Rettungssanitäter, ach na ja, also zum Glück konnte er noch nicht laufen. Oder ach was, Sie haben irgendeine Gerinnungsstörung, da brauchen Sie sich ja nicht wundern. Und als sie so komische laute Sachen, so während der Zeug ausfüllt. Und ich sorge doch selber dafür, dass ich irgendwie eine eine Dix bekommen, eine Seelsorgerin. Und genau, und irgendwie die ganze Bude war voll, so dann noch schnell einer so fragt, so Feuer oder Erdbestattung? Ich verstehe irgendwie gar nichts natürlich. Und genau, ich sorge dann tatsächlich im Film, finde ich, wird es immer so dargestellt. Also ich kannte das früher so, ich dachte echt so, dass jetzt, weil bei uns war die Konstellation ja quasi zwei Papas und dass das dann ganz klar ist, weil ich es auch gesagt hatte, dass dann der biologische Papa angerufen wird. Aber tatsächlich habe ich das noch in dem Zustand, hätte ich gar, also heute denke ich so, wieso hast du das eigentlich gemacht? Habe ich so irgendwie noch das volle Verantwortungsbewusstsein gehabt, dass der das jetzt wissen muss. Und dann haben wir noch ewig hin und her telefoniert, weil der Nachtschicht hat dann mit seiner Mama telefoniert und die sollte den wecken und dann anrufen. Genau, und dann, was sehr gut zu meiner Schuldwunde passt, war sein erster Satz halt, Wiebke, was hast du gemacht? Mhm. Oh, da, oh, das habe ich auch dann nie,
ja,
nie
das brennt sich ein,
so.
Ne?
Ja, so wie jetzt hätte ich mich dann draufgelegt. Und war auch spannend, dann, wir waren ja gerade erst dorthin gezogen, wo wir hingezogen waren, mein jetziger Mann und ich. Und da haben wir auch, was da passiert ist so in dem Dorf, was dann halt einer erzählt, ja, der Hund hat sich draufgelegt, der andere hat das. Jeder, sind alle so sensationsgeil, dass die dann irgendwelche Varianten, weißt du, ich bin was Besonderes, ich weiß ja, wie es war. Und sehr spannend, aber ich habe auch wirklich erfahren, am Anfang waren die Menschen super interessiert und dann, und da wurde halt kurz irgendwie was in den Raum geworfen, was es sein könnte. Und als es jetzt viel, ist ja einfach mal fast 7 Jahre her und das ist ganz viele Ermittlungen sind seitdem gelaufen. Und also ich könnte die ganze Zeit auskippen, so neuen Zustand, aber die Leute, also auch mein Umfeld ist, die meisten sind nicht bereit dafür, sondern die haben das einmal so, am Anfang wollten sie es wissen und dann war es so, ah ja, sollte nicht sein, so ungefähr die Packung. War nicht vorgesehen, sollte nicht, ist ja auch besser so. Und dann haben die sich alle damit geschützt, also vor allem auch bei der Familienseite. Und genau, und finde es dann eher unfair, wenn ich da jetzt irgendwie noch so dem Anwalt da irgendwelche Geschichten kläre. Und also das arme Krankenhaus. Aber ich darf es ja für mich machen, das muss ja kein anderer so machen. Genau, was ich aber auf jeden Fall sagen wollte, da in diesem Moment, wo mein Mann noch dachte, wie soll sie das denn jemals hinkriegen, Da war irgendwie relativ schnell es dann entstanden, also das war ja seine Überzeugung und relativ schnell war aber klar, okay, das ist jetzt mein Leben, das ist so, das ist wirklich passiert. Also während ich noch voll im Opfermodus war bei meinen Zwillingen, konnte ich das dann nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr, aber genauso ging nicht, das soll deine Frage beantworten, dass jemand anders mir sagt, wie ich es machen soll. Das ging einfach nicht mehr, dass jemand sagt, du darfst draußen nicht weinen, ey, du musst mal wieder arbeiten. Also die Leute konnten das sagen, aber ich hatte keinen Effekt mehr auf mich, weil einfach, wer bist du denn jetzt nur zu sagen, dass ich bei Tränen nicht weinen darf, weil mein Kind gestorben ist? Du weißt doch erstmal überhaupt nicht, was es bedeutet. Und wenn, dann könntest du ganz anders damit umgehen. Und verdammte Scheiße, guck mal, wie du darüber denkst, wenn eine Rehmutter ihr Kind verliert. So. Und ich soll jetzt mich einfach hier zusammenreißen, ja? Und super spannend. Da war echt Empathielosigkeit, weil selber sich das nicht, also selber die eigenen Gefühle, ist ja immer so, ne, mit Kindern auch, wenn die wütend sind und dann durftest du selber nicht wütend sein, dann triggert dich das. Und so war es auch. Habe ich massiv Menschen getriggert, indem ich einfach halt gefühlt habe. Oder indem ich manchmal voller Traurigkeit irgendwie da so lang gelaufen bin und dann hat sich irgendwer getriggert gefühlt, weil ich dem nicht den Kopf hochgehoben habe und ah, hallo, oder nicht gegrüßt habe, weil halt dein inneres Kind sich abgelehnt gefühlt. Aber ich war in meinen Gefühlen einfach und ich habe das halt so krass in dieser Phase. Gestern habe ich erst, ich habe so ein Reel vorbereitet mit Fun Facts und ich habe diesen Fakt wieder rausgenommen, weil das gar kein Fun Fact ist, sondern ein normaler Fakt. Aber da ist echt so entstanden, so dieses. Ich werde lieber abgelehnt dafür, dass ich irgendwas nicht, irgendwem nicht entspreche. Hauptsache, also du musst mich nicht lieben, so, aber Hauptsache, ich bin mir selber treu. Das ist echt da voll entstanden in dieser Zeit so. Und wieder meine, also der ganze Tag hat irgendwann nur noch daraus bestanden, also es positiv gesehen, ich hatte ja keine Aufgabe mehr und dann war einfach nur dieses, okay, was brauche ich eigentlich gerade? Will ich jetzt duschen? Nee, will ich mal spazieren gehen? Nee, heute bleibe ich mal nur liegen. Okay, habe ich jetzt Hunger? Ah ja, okay, auf was? Also Bedürfnisse? Gefühle und bei den Bedürfnissen sind ja auch die Grenzen mit drin. Also eigentlich voll die krasse Zwangsheilung, Transformation wieder voll back to the roots,
ja,
quasi.
Ja, so voll die Innenschau dann irgendwie auch, ja. Ne? Wie du es beschreibst. Ja.
Ich habe keine Ablenkung gehabt, sondern ich musste einfach mich angucken. Wie sagst du immer, wie ein Igel ohne Stacheln und dann musste ich jetzt, da konnte ich auch nicht mehr wegrennen und dann musste ich mich jetzt damit auseinandersetzen.
War dann der Gedanke, da schon auch einen Folgekind gleich da oder das heißt, war auch dafür gar kein Raum in dieser Selbstanschauung?
Oh, jetzt kommt Special, das habe ich nämlich noch nie geteilt, noch nie irgendwo stand das, obwohl ich jeden kleinen Pups bei Instagram reinschreibe. ich habe echt in dem ersten Monat nach Espens Tod schon mal gedacht, dass ich schwanger bin. Und habe mich dann da voll, da bin ich nochmal so kurz in dieses irgendwie so Licht am Ende des Tunnels anscheinend reingedingst. Und als das dann nicht so war, und ich saß wirklich beim Frauenarzt und so, ja, ich war nicht immer so ein Test oder so, sondern, hey, es ist doch so, ich war wie scheinschwanger irgendwie. Und da, als das dann nicht war, weiß ich doch, habe ich so ein schwarzes Bild bei Instagram hochgeladen, ich will nie wieder Mutter werden, nie wieder. Aber es war ja auch so eine Trotzhaltung, ne? Was? Ich dachte, das ist jetzt ja, so, ja. Hä? Und dann war noch kurz so, hey, wie soll ich das eigentlich rechtfertigen, dass ich schon wieder, hä, ach nee, eigentlich geht's ja gar nicht, aber eigentlich ist es doch okay, wenn es wieder so wäre, oder? Und dann so, nee, never. Dann halt überhaupt nicht mehr. Ein bisschen so wie jetzt, wenn man irgendwie, der Partner trennt sich und dann will man nie wieder einen Menschen haben. So, so war das so ein bisschen. Und genau, ich habe, war fast sehr gut, also kann ich ja jetzt mal Werbung machen, auch wenn ich quasi dich ja noch nicht kannte, aber diese Seelenverbindung mit deiner Seele, die zu einem kommt, das habe ich auf jeden Fall damals gemacht, weil ich einen Kinderwunschkongress mir angeschaut habe. Das war so im Frühling 19, also erst bin ich Sommer 18 gestorben und dann so nach einem Dreivierteljahr habe ich dann irgendwie, kam ich auf diesen, ich habe ganz viele Kongresse geguckt, dann war auch dieser dabei und dann hat mich da eine Frau angesprochen, also ich fand die halt sympathisch und dann habe ich tatsächlich auch ihr Fragen geschickt und zur Esbit Seele und das hat mir echt richtig viel, boah, auch so ein Thema Reinkarnation und was es braucht und es hat mir mega viel echt geholfen, also wow, und im Endeffekt habe ich die, es ist so krass, eigentlich ist es so eindeutig, aber dann halt eine vorwärts leben wir halt und rückwärts verstehen wir halt, weil ich habe einfach mal, wenn man es mal überlegt, ich war ja unfruchtbar und ich habe aber einen Brief geschrieben, wo ich die Seele meines Kindes eingeladen habe zum ersten Geburtstag von Esbit, also 2019 im Sommer, habe ich eingeladen. So, ja, und Überraschung, da war ich auch schwanger. Ist total verrückt. Das macht, also, das könnte man ja sagen, ja, ist ja die logische Folge, aber ja, kommt darauf an, aus welcher Perspektive man guckt, ne? Wenn man denkt, ich kann eigentlich gar nicht und wie soll das eigentlich gehen und es passiert deswegen nicht und deswegen geht es nicht und außer Ausreden und Unmöglichkeiten findet. Nee, tatsächlich war es so, weil als nämlich ein paar Freundinnen von mir oder viele Freundinnen von mir extra ohne Kinder zuerst mit zum Geburtstag gekommen sind und den vorbereitet haben und alles Mögliche gemacht haben und die nach Hause gefahren sind, da wurden die gefragt von ihren Kindern, so zwei, drei wurden gefragt, was macht eigentlich das Mädchen in Wiebkes Bauch? Und ja, welches Mädchen dann? Na, das ist doch ein Mädchen. Und das war tatsächlich auch so.
So spannend, diese Antennen der Kinder, ne?
Ja, und so ging es ja dann auch immer weiter, dass Linnea später dann, also sie war ja dann Linnea und das Linnea hat dann später ihren kleinen Bruder angekündigt und so ist es auch gekommen. Das war spannend.
Ja, das heißt so am Anfang kurz der Gedanke da, aber dann auch irgendwie
dann wieder
über ein Jahr gar nicht mehr und und dann wirklich so über diese eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen, davor über die Kinderwunschklinik und all das, so sehr auf dieser körperlich-medizinischen Ebene und das war jetzt so, hey, ich schreibe einen Brief an die Seele, die zu mir kommt, ich lade die mal ein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mache es mal so.
Ja, voll krass. Und also es weil das gerade so zusammengefasst ist, ich würde sagen, es ist immer mal wieder aufgeploppt. Aber ich habe dann auch immer wieder, also immer mal wieder kam so der Wunsch, dass es doch schön wäre, wenn ich Mama sein ausleben darf. Das ist ja, kennen einfach jede Sternmama kennt das. Aber ich konnte dann noch sehen, dass ich da irgendwie, dass da ich mich dann so definieren, also dann wäre ich wieder glücklich oder sowas. Und dann, wenn ich sowas, dann ist ja wieder so eine Bedingung an ein Kind, an mein Leben. Ich kann erst, weißt du, erst wenn das und das eintritt und dann funktioniert das einfach nicht. Und ich musste quasi lernen über diese, ich beantworte meine Bedürfnisse, ich fühle meine Gefühle und damit ist der Tag echt gefüllt. Da habe ich ja wieder so eine Rückanbindung an mich selber. Ich konnte mich ja selber wieder wahrnehmen und Gefühle machen ja das. Wir bleiben ja einfach da stecken, wo wir unterversorgt wurden. Das heißt, da ist so viel nachzufühlen. So viel, und da sowas wie wenn jemand nicht an mein verstorbenes Kind gedacht hat und das hat mich getriggert, ich fühle mich nicht gesehen und darf ich die Tränen weinen von früher und da kommt so viel alter Scheiß raus und das macht dann halt diese Verbindung mit mir, diese Heilung. Genau, und so war dann das Heilungsergebnis, dass dann tatsächlich ein Baby zu mir kam und dann später noch eins und sogar und mein kleiner Sohn ja sogar dann auch natürlich geboren wurde. Das war für mich ja auch nochmal so ein Rückfall, dass ich leider bei meiner Tochter da nochmal bei allem Wollen dann leider vom Geburtshaus ins Krankenhaus gekommen bin und war dann lange in Scheitern und konnte auch erst richtig drüber sprechen, als ich dann meinen Sohn dann so natürlich empfangen und natürlich geboren hatte.
Lass uns gerne mal noch ein Stückchen weiter davor ansetzen, und zwar an der Schwangerschaft selbst. Wie war dir denn, war die denn, also hattest du in dieser Schwangerschaft dann Ängste aufgrund deiner Geschichte, oder hattest du sie nicht mehr aufgrund deiner Geschichte? Also mit dem ersten Mal
Ja.
aufgrund deines Verlustes, oder sagst du, ich bin dann in diesem Jahr auch schon so gereift, dass für mich eigentlich, und auch die Art und Weise, wie Linnea zu mir kam, dass ich da wusste, die bleibt, ne, auch so eine tiefe Gewissheit vielleicht
Ja.
hatte. Wie hast du denn die Folgeschwangerschaft wahrgenommen, diese erste Folgeschwangerschaft?
Ja, die erste Folgeschwangerschaft habe ich tatsächlich so wahrgenommen, wie ich es oft auch sage. Gefühlt haue ich ja einen Klassiker von mir nach dem anderen raus, aber Espens Tod hat mir wirklich Vertrauen ins Leben geschenkt und nicht Verunsicherung, sondern Vertrauen in das Leben und auch, was hier eigentlich die Spielregeln sind und wie verkehrt wir aufwachsen und was ist hier Seele, Körper und Stadt, also und wie gehen wir mit dem Tod um und Gefühlen und Trauer und bla bla. Also ich hatte echt total Vertrauen, und was mir aber geholfen hat, das kann ich hier gerne mal mitgeben, was mir mitgeholfen hat, wenn ich mal einmal so kurz einen Zweifel hatte. Es war sowas wie, ich genau, so ein Zweifel war mal irgendwie den Tritte nicht gespürt, oder dann war so ein Ultraschall, also meine Schuldwunde, die ist jetzt auf jeden Fall schon viel besser wieder geheilt, aber da war irgendwie, wenn mein Ultraschall, da war so die Hand vorm Kopf, und das hat mich voll dann, weil sie wollte gar keinen Ultraschall, toll, ich bin die Mutter und ich verantworte, und dann irgendwie so bin ich dann nochmal so in so ein Minus gerutscht, und da hat mir geholfen, dass ich mir tatsächlich visualisiert habe, wie ich mit ihr alle möglichen Sachen mache, im Endeffekt auch Einschulung. Also sie ist ja, sie wird erst 5, aber sowas wie Zukunftssachen. Weil dann so ein Baby auf dem Bauch, was ich stillen kann und was ich geboren habe und was lebt, das hatte ich ja schon. Also ich musste dann noch ein bisschen weiter in
Muss
die
das
Zukunft.
weitergehen? Ja.
Ja, genau. Und es war aber dann, das kann ich auf jeden Fall sagen, das war sehr krass, dass sie dann nach den 18 Tagen immer älter geworden ist. Alter, habe ich nicht hingekriegt so richtig.
Ja, stimmt. Wie ging es dir dann? Du hast es schon gesagt, die Geburt wurde verlegt. Also du hattest bei Linnea eine Geburt im Geburtshaus geplant, und es gab dann eine Verlegung in die Klinik, wo sie geboren ist. Wie war
Und auch
da so
spannend, ja,
euer
warte,
Ankommen miteinander?
ja, sehr spannend. Da gab es nämlich nochmal eine schöne Reinszenierung, dass da sehr viel dazu geführt hat, so angefangen von Hebamme ist nicht im Geburtshaus, Kopfhörer, alle drei Kopfhörer gehen nicht, ich stimme irgendwann der Verlegung ins Krankenhaus. Ach so, ich gucke auf eine Uhr und sehe noch so, weil Espen hat am 28. Geburtstag und es war der 27. Und ich weiß noch, ich habe bei Instagram so einen Fragensticker gemacht. Was denkt ihr, wenn wir das Kind geboren? Und ich bin tatsächlich da selber nicht drauf gekommen. Und dann haben ein paar gesagt, ja, vielleicht auch am 28. wie Espen. Und das hat mich richtig unter Geburt, weil ich das, als es mal so 22 Uhr noch was war und ich auf den Wecker gucke, oh, wird doch der 28. Da habe ich auch die Geburt irgendwie aufgehalten. Und sehr, sehr viele Sachen haben da so mit reingespielt, dass als ich dann die Verlegung wollte, weil die Ausgangslage quasi sehr ähnlich war wie bei Espens Geburt. Nicht, also, okay, andersrum. Die Eröffnungsphase war sehr unterschiedlich, denn ich stand 3 Tage Kreissaal wie bei Espens Geburt. Voll schlimm war bei Linneas Geburt halt das Ding, dass ich die Wehen, die Eröffnungsphase gar nicht gemerkt habe. Die war dann einfach, aber wir waren im selben Stand. Also unabhängig von der Zeit waren die schwarzen Haare sichtbar, aber es ging nicht weiter. Und als ich dann irgendwann sagte, Krankenhaus ist okay, weil das wollte ich ja eigentlich überhaupt nicht, aber als ich an dem Punkt war, und wir dann da ankommen, ich direkt verwechselt wurde und gar keine Wahl hatte, einfach nur aufgeschnitten wurde, und dann hatte ich meinen Kaiserschnitt, den ich eigentlich ja überhaupt gar nicht wollte, noch den zweiten, also ich wusste ja dann mittlerweile
Espen ist auch
Trauma.
über den, ist ja auch
Ja,
per Kaiserschnitt geboren, ne?
genau, aber der war halt, wie gesagt, riesenlange Geburts, 3 Tage vorher, Eröffnungsphase und Co. und diverse medizinische Eingriffe über eine Kanüle, über verschiedene Griffe, über verschiedene Hilfsmittel, von denen ich heute gar nichts halte. Aber ich habe da auf jeden Fall gar nicht mehr eingreifen. Also bei Espens Geburt sind alle Themen eigentlich Verlustangst, Grenzüberschreitung, alles ist da hochgesprungen, aber sowas von überdeutlich. Und genau. Und bei Linneas Geburt, dann als ich dann auf einmal so musste, ich erstmal so, habe ich voll im Schock und alle gratulieren mir zur Geburt. Ich denke so, hey, ich habe doch jetzt gar nicht, ich habe sie ja gar nicht richtig geboren. Ist ja auch noch so ein Kaiserschnitt-Ding so oft. So, und dann aber, sie war so voll krass am Breastcrawling. Sie ist so gleich hoch und hat gesaugt, und ich so, hö. Und dann gibt es so ein Video, wie ich sage, hey, du bist ja ein Naturtalent, so. Und sie war so voll da und wollte das alles, so. Und dann war sie einfach mal 2020, Corona hatte gerade angefangen, und dann waren wir in einem Krankenhaus, was ich ja überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht wollte. Und jetzt kamen sie denn da alle mit, Papa darf nicht und dies darf nicht und und mach mal die Untersuchung und so. Und dann war aber, also war aber auch gut. Also ich bin ja Fan von, wozu dient mir die Situation? Die war jetzt aber voll die Löwenmutter raushängen. Also die Geburt, warte mal, ich bin jetzt Mutter? Kann doch jetzt, es war irgendwie gar nicht greifbar. Viel zu krass. Aber durch dieses, dass sie ständig einer kommt und die erzählt, wir machen jetzt das, wir machen das. Ich so, nein, machen wir nicht. Kommt wieder einer, doch, die müssen das machen und so. Und erzählt, ja, sonst passiert das und das. Und sage ich, ja, wissen Sie, mein Sohn ist gestorben und deswegen habe ich auch keine Angst davor. Das, den habe ich nämlich komplett durchchecken lassen und ich möchte jetzt diese Untersuchung nicht. Und da bin ich voll in diese Löwenmutter rein und das hat sich dann auch halt nicht mehr geändert sozusagen. Also dafür war die Situation gut. Ich musste sie verteidigen und es war aber auch voll krass, als wir dann raus sind und dann aus dem Krankenhaus irgendwann mal, und da sitzt dann so eine ewige Testschlange gewesen, so mit allem Maske, stehen da an und wollen sich das Fieberthermometer irgendwo hinschieben. Und ich so, und wir so ein Baby in der Schale und ich dachte, ich bin irgendwie komplett in einer Realität gelandet. Das ist jetzt irgendwie Science-Fiction-Film. Und ich hatte halt auch ein Kind dazu. Das war ja auch voll so, hä?
Ja.
Und da weiß ich, habe ich die ganze Autofahrt geweint, weil ich das nicht verarbeitet bekommen habe. Aber Wein ist ja nichts Schlechtes. Genau, ja. Und da hatte ich halt mit der Geburt nochmal so mit, oh, ich wollte Lotus Geburt, können wir mal die Nabelschnur wieder ran dingsen und so. Genau, und als sie dann aber 18 Tage alt war, das war so, ich habe das voll krass gefeiert und das war auch so, am 19. Tag dann so, habe ich so ein Video gemacht, hä, sie bewegt sich immer noch, sie ist immer noch da, das ist so super krass und für andere ist das wahrscheinlich das Normalste.
Hast du das auch so in den Tagen danach gemerkt, dass da eine Entspannung war? Also, oder war das wirklich dann nur so um diesen 18. Tag herum? Aber das sagen manche Mamas, ich begleite ja auch nicht nur Mamas, die ihr Baby in der Schwangerschaft verloren haben, sondern dann eben auch danach. Und die sagen dann auch, oh, so dieses Wochenbett oder diese Zeit danach, das ist das, was mir auch so Angst macht. War das bei dir auch so oder war das einfach der eine Tag?
Ich würde sagen, es hat sich, ja, es war vielleicht so eine Zuspitzung, aber der eine Tag war dann sehr extrem und dann war ich war keine Angstmutter im Sinne von, ich verkabel mein Kind, aber da in der Nacht habe ich schon immer mal wieder geguckt, ist alles okay und genau, was aber spannend war, dass ich da dann am nächsten Tag, am 19. Tag quasi, jetzt beginnt eine neue Realität und es geht immer weiter, sie wird immer größer, was ist hier los? Dass ich dann irgendwie relativ schnell in einem Mischstau gelandet bin, in so einem übelst heftigen, der erste meines Lebens. Was auch verrückt war, weil ich ja bei Espen hatte ich ja dann, ich hatte die ganze Zeit Milch und zwar literweise floss es mir die Beine runter und da war dann ja das Baby nicht mehr da und ich hatte keinen Milchstau, obwohl ich kein Medikament genommen habe. Aber bei Linnea war dann, bin ich echt in so eine, und ich habe es ja einfach jetzt auch über 4 Jahre gestillt und da war Milchstau immer mal wieder voll, hat es immer mal grüßen lassen und genau, das hat dann angefangen quasi, als sie 19 Tage alt geworden ist, dass ich einen richtig heftigen Milchstau hatte.
Spannend.
Und, genau, und ja, was noch besonders erwähnen, weil du sagst, mit dem Weiter immer, also wie war es dann, 18 Tage überschreiten, was sehr besonders war, dass die Schwangerschaft nach der, also Espen ist 36,5 geboren, also quasi eigentlich eine Frühgeburt, aber war keiner und so, also rein körperlich war er keine Frühgeburt, und es konnte ja auch wegen künstlicher Befruchtung nachverfolgt werden, dass er wirklich so weit war in der Schwangerschaft. Egal, 36. Woche. Und als ich aber Linnea dann diese 36. Woche oder die 37. auch wegen Geburtshaus überschritten habe, mein Körper war so lost, denn ich kann nicht mehr. Und dann war ich dann richtig böse, wenn jemand mir gesagt hat, du hast ja noch ein paar Wochen vor dir. Ich so, ich fühle mich, als hätte ich übertragen, verdammte Scheiße, ja. Mhm. Und da fand ich die Geburtshaushieb aber gut, die gesagt hat, okay, du fühlst dich übertragen, dann behandeln wir dich jetzt so, als hättest du übertragen.
Mhm.
Genau. Und da war quasi, dass ich war selbst eine Frühgeburt, dann Espen ist früh gekommen und ich war also noch nie so lange schwanger.
Ja.
Und das war jetzt quasi, wenn du so über den Termin war.
Hängt gerade was. Moment, müssen wir gleich rausschneiden. Warte mal, Wiebke, ich spring mal ganz kurz. Ich spring mal kurz in Andres WLAN. Hallo, hallo. Moment. Es hing, als du gesagt hast, dass du selbst früh geboren wurdest.
Ja, okay. Genau. Ich habe gesagt, ich wurde früh geboren. Ich habe also meinen ersten Sohn dann auch, oder jetzt die Zwillinge nicht mitgerechnet, da war ich ja auch im Endeffekt nicht so weit schwanger. Aber dann, ich wurde quasi immer länger schwanger. Krass. Immer länger, wirklich. Also von im zweiten Trimester dann zu zwar dritte Trimester, aber eigentlich eine Frühgeburt, aber er war halt fertig ausgereift, zu dann habe ich ein Kind, also bei Linnea war es, wie gesagt, da gibt es halt die Hausgeburtsdings, der Bums da mit hier 37, also außerklinische, ne, ab 37,0. Und als ich die dann hatte, war so, es war Ostern 2020, ich weiß noch, du hattest doch auch Ostern, guck mal, was war bei dir? April 20, hattest du da schon ein Kind? Ein Regenbogen?
Ah, sie ist an dem Dienstag nach Ostern geboren, also nach Ostermontag, genau.
Ja, spannend. Weil ich war so Ostern, ey, ich habe dann irgendwie so die ganze Zeit mit Osterhasen mich also mir visualisiert. Ist aber nicht, hat nicht ganz geklappt. Und jetzt lustig, ich weiß nicht, ich habe ein Kind, was die ganze Zeit jetzt fragt. Hat sie voll mitgeschnitten, meine Gedanken. Jetzt fragt sie mich ständig die ganze Zeit, wann ist aber Ostern? Wann ist Ostern? Habe ich zuerst Geburtstag oder erst Ostern? Also Ostern ist ja jedes Jahr wann anders. Aber die fragt das mich jeden Tag, ey. Krass, fällt mir gerade auf. Ja, ach ja, spannend. Auf jeden Fall, dass die Schwangerschaft immer weiterging. Und ich habe mich wie übertragen gefühlt und meine Hebamme hat dann gesagt, okay, dann behandeln wir dich auch wie übertragen, genau. Und dann im Endeffekt, es war ja noch lange vor dem Termin. Also um 39,2 ist sie dann geboren. Mhm. Und ich habe dann davor die ganze Zeit, aber bei Noku habe ich auch wieder dieselben Fehler gemacht, weil ich einfach Ende der Schwangerschaft so durch bin. Dann schreibe ich so jedes Datum auf und jeden Tag kreuze ich durch. Okay, das ist es nicht geworden. Und dann irgendwann, wenn ich das nicht mehr mache und auch nicht mehr dran denke, ach, nimmst du mal das Kräuter, machst du nochmal hier Heublumenbad. Wenn ich das irgendwann mal so, wenn ich dieses Aktive loslasse und voll in dieses Passive, in den Flow komme, das Weibliche, wie unser Interview ohne Fragen, dann vorbereiteterweise meine ich. Dann dann irgendwann kommt die.
Ja, voll. Und das ist halt so auch, wie du sagst, ne? Ich meine, das geht ja auch nochmal tiefer, da kommt halt auch immer nochmal eine Angst mit hoch, wenn wir uns in einen Bereich begeben, den wir davor noch nie so erfahren haben, in dieses Neuland. Und ich finde auch gerade, also bei mir ist ja meine persönliche Triggerzeit ist ja das dritte Trimester, ne? Lara ist ja in der 38., also Ende der 38. Woche verstorben und mir ist es jetzt mit meinen 3 Folgeschwangerschaften auch immer klarer bewusst geworden, dass diese ganze geburtsreife Zeitraum, der beginnt ja schon früher und der endet später, aber dass das einfach so ein Zeitraum ist, wo man eh so sehr, also ich finde, es ist wie so ein eigenes Trimester, sage ich immer. Mhm. Man ist da, man lässt, will schon diese Schwangerschaft loslassen oder ist da auch schon drin, bereitet sich vor und wartet auch irgendwie darauf. Man weiß es nämlich nicht. Ne? Es gibt da diesen blöden ET, den man eigentlich sich sparen kann, weil der meiner Meinung nach nur Druck verursacht. Und man ist so zwischen den Welten. Also man ist da eh so sehr geöffnet und sehr sensibel für alles und natürlich dann auch für gewisse Ängste. Und das fand ich so schön, als ich, oder so einen spannenden Vergleich mit Leni, die jetzt im selben Jahr geboren ist wie Linnea, habe ich ja übertragen, die ist ja 10 Tage nach ET ist geboren. Und da läuft dann in Deutschland halt völlig die Maschinerie los, ne? So, da musst du ab einer gewissen Zeit, musst du dann bei der Frauenärztin gucken, alle 2 Tage dorthin. Also du hast halt diese Kontrollen. Irgendwann mal hätten wir nicht mehr außerklinisch gebären dürfen. Bei ihr war es ja auch die Hausgeburt, die geplant und auch gestartet hat dann. Und im Kontrast dazu, wie es jetzt hier war, weil wir hatten hier mit Leo auch einen falsch berechneten ET. Also in diesem Mutterpass, den ich hatte, stand ein ET basierend auf meinem Zyklus und ich wusste, das stimmt nicht. Der braucht länger, ne? Also so, der ist da nicht gezeugt worden. Aber es war auf jeden Fall dieser Termin da. Und als wir da drüber gegangen sind, war ja eben auch diese außerklinische Geburt mit der Hebamme geplant. Das hat hier niemand gejuckt. So, und ich war da so voll irritiert. Ich habe dann auch nachgefragt, willst du nicht vorbeikommen heute und irgendwie vielleicht noch, keine Ahnung, Herztöne hören oder irgendwas machen, ne? Weil heute ist mein ET und er ist noch nicht da. Und sie so, nö. Also für die war das einfach nur so er kann heute kommen, er kann morgen kommen, er kann aber auch in der Woche kommen. Aber die haben viel mehr dieses Konzept gehabt von, es ist halt nur ein Zeitraum. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie diese alten Prägungen, ne? Trotzdem noch in einem wirken und ich dann so, na, ist es jetzt okay, dass wir es jetzt nicht checken, obwohl ich auch wirklich in einer sehr, sehr innigen Verbindung mit ihm war, hat mich dieses Neue, dieses Andere erstmal echt auch so ein Stück weit verunsichert. Ne? Mhm.
Ja.
Ja.
Sehr spannend, ja. Ja, sag mal, hast du noch eine Frage? Soll ich irgendeinen Tipp noch den Hörerinnen mitgeben? Aber in welchem Bereich? Also
Ja, ich würde gerne noch, Wir haben jetzt ja über deine erste Folge Schwangerschaft gesprochen. Ich glaube, was ganz spannend ist oder was viele auch immer fragen, wie war das denn mit einer, mit der nachfolgenden Schwangerschaft? Also sagst du, die war für mich voll gleich wie die Schwangerschaft mit Linnea? Sagst du, ich habe da nochmal ein anderes Learning mitbekommen? War die einfacher? Ich würde immer oft auch gefragt, wird es denn einfacher? Also das fände ich nochmal ganz, ganz spannend, wenn du da mal noch drauf eingehen könntest, wie das bei dir eben ist oder war.
Ja, wenn ich jetzt nach Einfachheit einstufen dürfte, da müsste, wie auch immer, dann wäre es auf jeden Fall, dass Linneas Schwangerschaft einfacher war. Ha, sagt wahrscheinlich keiner an dieser Stelle, weil direkt als ich den Schwangerschaftstest in der Hand hatte, ja überraschenderweise, weil ja, Schwangerschaftstest, ich halte gar nicht, am liebsten wäre mir, wenn wir alle keine Schwangerschaftstests hätten. Ich hatte da mal, fangen wir an, okay, worauf will ich hinaus? Als ich den Schwangerschaftstest in der Hand hatte, dachte ich jetzt erst, scheiße, du musst nochmal gebären. Scheiße, und dann war das Thema Gebären riesengroß am Anfang der Schwangerschaft. Die Freude auch, aber auch die Angst. Und genau, also ich will mal kurz erzählen, ich habe da mein erstes Retreat, wir haben in Portugal mittlerweile gelebt, mit einer fast dreijährigen Tochter, also ich habe mein erstes Retreat gegeben und irgendwann vor oder danach, hier wird sich während dem Retreat, aber vor oder danach muss ich schwanger geworden sein, überraschenderweise. Und ich habe das war Mitte des Monats, Mitte März und Ende März habe ich einen Test gemacht, weil mir irgendwas komisch vorkam und der war negativ und dann habe ich das Ding verworfen. Ich war mit meiner Tochter noch im Urlaub am Strand im April. Genau, und die Ende des Monats wäre sie dann drei geworden oder ist sie auch drei geworden und genau, und irgendwie. Ich weiß nicht mehr, ich bin dann irgendwie, dachte ich, ich will irgendwie einen Hund holen. Ich fand das voll abstrakt. Und dann sagt Tobias zu mir, also der Hund hatte, der Welpe hatte nur den Sinn, dass Tobias dann im Endeffekt zu mir sagt, bist du sicher? Da stand schon alles fest, weil wir den Welpen holen, wie der heißt und lalala. Bist du sicher? Schwanger und ein Welpen. Und ich sag so, hä, ich bin nicht schwanger. Und der wusste auch gar nicht von einem negativen Test. Und ich so, guck mal, ob es in Deutschland noch irgendwo einen Test habe. So, hier gehe ich jetzt nicht so los und hole einen Test. Vielleicht habe ich noch einen, dann mache ich den hier zum Beweis. Und so war es im Endeffekt auch. Ich bin dann irgendwie früh aufgestanden und drauf gepullert. Und hier, guck mal, es ist nicht so. Scheiße. Ich bin wirklich schwanger. Und dann, oh mein Gott, ein Hund muss ich nicht gebären. Ein Kind muss ich gebären. Ein Hund kann man einfach so kaufen und dann ist der da. Aber ein Kind, ich muss es ja noch irgendwie auf die Welt bringen. Weil ich ja dann ja zwei Kaiserschnitte im Huckepack hatte.
Ja.
Ja. Und da war einfach das nochmal richtig krass doll. Da hat mir dann irgendwie ein Vertrauen in meinen Körper auf einmal nochmal gefehlt, was die Geburtsreise angeht. Und deswegen bin ich so stolz, dass ich aber verkünden kann, dass ich nach zwei Kaiserschnitten eine vaginale Geburt hatte. Ich habe auch vor kurzem bei einer dich.
Und eine außerklinische vaginale Geburt.
Ja, eine außerklinische. Ja, genau.
Was auch nochmal besonders ist. Ja.
Ja, genau. Und das nach ET und so. Und das war wohl alle ja schon dann Druck. Also habe ich auch so erlebt, ganz viel Druck von außen. Und ich habe aber vor kurzem bei Instagram gesehen, bei einer, die ich folge, die hat auch er hat jetzt gerade ein Baby bekommen im Februar nach drei Kaiserschnitten Vaginalhausgeburt. Also nichts ist unmöglich, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ob nun 1, 2, 3 oder wie viel Kaiserschnitt doch immer. Und genau, das hat erstmal sehr dominiert und dann brauchte ich auch voll die Begleitung. Und dann habe ich mich ja kurz vor knapp dann quasi doch entschieden, wir bleiben nicht in Portugal, wir kommen nach Deutschland.
Ja.
Und bin dann echt mit dem Flug, der so, da kann man ja immer nur bis die und die Woche fliegen. Und mit dem letzten bin ich da so und noch geflogen. Und dann, da muss ich aber sagen, hat mir zum Beispiel Deutschland dann erstmal so, dann war dieses, es gab ja Gründe, warum wir aus Deutschland wechseln. Und dann aber in diesem Kontext von hochschwanger, ah geil, in Portugal gibt es ja kein Geburtshaus, da kannst du fährst du 3 Stunden in irgendein Krankenhaus, was halt wie vor 50 Jahren in Deutschland ist, oder du machst eine Hausgeburt. Aber dann hier, es gibt ein, wollte ja nicht wegen der medizinischen Sicherheit, sondern wegen dem Geburtshaus wollte ich ja nach Deutschland. Und dann so dieses, irgendwie so, dann war das irgendwie so ein voll fallen lassen können nochmal. So ein, hier, es gibt das. Und irgendwie war das so, Deutschland hat halt andere Werte. Dann fand ich auch immer das Aufgeräumte schön, das nicht Englisch sprechen fand ich dann auch schön. Und einfach so dieses,
ändern sich so ein bisschen die Prioritäten, vor allen Dingen, wenn es dann in die Geburt geht. Ne? Das ist ja auch das, was definiere ich für mich als sicher. Und natürlich ist das ja auch da, ich meine, du bist da aufgewachsen, wie du sagst, die sprechen die Sprache, die haben den Ort, den du für dich ausgewählt hast, um zu gebären. Das sind alles so Punkte, die mit reinkommen, ja. Was für dich, Wiebke, eigentlich ein Thema, das du wusstest, dass du mit einem Jungen schwanger bist, oder?
Ich wusste das, weil auch Herr Linie, also quasi, und da, hier ist ja der Spoiler, kann ich an dieser Stelle sagen, dass ja meine Tochter jetzt schon immer von ihrer kleinen Schwester spricht. Also wir werden irgendwann diese Folge hier ausstrahlen und dann sagen, guck mal, damals haben wir es schon gewusst. Genau, also sie hat mir irgendwann gesagt, dass ich dass ein kleiner Bruder kommt und sie hat gerade mit dem Zähne geputzt und der ist bald bei uns. So hat sie gesagt. Und das war einen Monat später auch so. Und genau, eine Sache, die ich aber unbedingt an dieser Stelle noch sagen muss, weil das passt eigentlich zum Interview ohne festgelegte Fragen, Flow und so. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da, genau. Ja,
ja, ja, okay. Ja, genau, also im Endeffekt war es sehr, sehr krass, weil ich hatte mit Linnea auch, obwohl ich die dann hatte, immer mal wieder so Wellen von, ich will noch ein weiteres Kind. Und erst als ich dann so voll rein bin, nein, ein Einzelkind, hallo, ich koste voll das aus, was ich habe, Dankbarkeit für das, was ist, statt gucken auf das, was fehlt. Weil es war schon so, boah, Geschwister sind eigentlich cool und so und so Einzelkind, aber als ich dann irgendwann so, nee, Mann, ey, ich habe einfach ein Einzelkind und nutze das voll aus. Also, als ich das schätzen konnte, was ich hatte und losgelassen habe, dann kam ganz schnell so eine Seele angeflattert und so ist es halt bei mir auch, also ich werde schwanger, wenn ich nicht damit rechne und ich gebäre auch, wenn ich nicht damit rechne. Also, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke und am besten noch was dafür tue, dann passiert das nicht, weil halt, schwanger werden, schwanger sein, Geburt, Wochenbett ist einfach alles weiblich und nicht, ich mache etwas dafür und dieses, weißt du, so fokussierte, aktive. Mhm. Ja. Mhm. Weil wir sind einfach ja Eizelle. Wie macht die Eizelle? Was macht die dafür, dass die schwanger wird? Die empfängt. Was machen die Samenzellen, die Spermien, die boom, 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 wie die Soldaten? Wir brauchen einfach.
Ehren, wobei wir mittlerweile wissen, dass die Eizelle auswählt.
Ja, okay, ja, ist doch aber
die
geil.
Welt aus. Die lässt nicht.
Ja, geil, dass die Königin da ist und empfängt und sagt, oh cool, ich nehme mich und dich nicht, aber die rennt nicht los und macht hier einen auf Party die ganze Zeit und anstrengen. Und das ist, glaube ich, jetzt was, wenn ich jetzt alles zusammenfassen würde, wäre, glaube ich, das so, wir dürfen wieder, wie würde ich die Zeit nutzen, wenn ich, wenn ich gerade ein Baby verloren habe, wenn ich weiß, ich will vielleicht mal wieder, ich möchte, also der Wunsch ist da, ich würde einfach meine ganzen Gefühle fühlen. Auch zum Beispiel darüber, dass das Baby, dass noch nicht wieder jemand da ist. Mhm. Neidisch, dass es bei anderen funktioniert. Ich fühle meinen Neid. Traurig, dass es so ist. Warum musste, vielleicht auch dieses, warum musste mir das passieren? Und dann Zuversicht wieder und dann dies und das, verschiedene Gefühle fühlen. Genau. Ja. Vielleicht auch, was, als ich klein war und meine Trage so hatte, habe ich mir so gedacht, ey, wenn ich einen Tipp geben würde den Kinderwunschfrauen, ey, jetzt würde ich gerne, weil mein Körper fühlt sich so aufgeschwemmt, denn ich würde jetzt eigentlich nochmal entgiften. Ist zwar so ein bisschen, wieder muss man aufpassen, dass nicht so eine To-Do-Liste kommt, aber jetzt gerade stillend hier mit einem ganz neugeborenen Baby werde ich nicht entgiften, aber wenn ich jetzt einen Kinderwunsch hätte, nicht stillen würde, dann würde ich nochmal sagen, okay, was kann ich meinem Körper Gutes tun? Genau, sobald es halt so eine To-Do-Listen annimmt, was kann ich noch alles machen und heute mache ich dies, das dafür und das funktioniert es einfach nicht. Wir brauchen was Weiches.
Man muss sich die Frage stellen, ist es, wozu mache ich es? Ist es wieder so ein Umzu und verarsche ich mich hier gerade selber und mache das eigentlich nur, um wieder irgendwo hinzukommen, wo es besser ist als jetzt gerade, wo ich bin? Na, oder mache ich es aus einer Fülle heraus, mache ich es mir zuliebe, mache ich es meinem Körper zuliebe, mache ich es, um einfach noch etwas hinzuzuholen, um diesen jetzigen Moment zu erweitern. Ne? Das sind so zwei ganz unterschiedliche Zugänge, obwohl wir da dasselbe tun. Das ist eine ganz andere Haltung dahinter. Ja.
Und mir ist gerade beim Sprechen auch nochmal aufgefallen, dass sich mein Leben sich eigentlich sehr gut die Sachen gezeigt hat, dass es diese Unmöglichkeiten immer wieder doch als echt präsentiert hat, nämlich natürlich schwanger werden, auch natürlich gebären. Das ging ja, also da stehen ja dann, wenn du zum Medizin gehst, das geht nicht und das geht ja alles, aber es hat funktioniert. Also tatsächlich konnte ich, auch mein Verstand hat ja jetzt irgendwie Sachen gelernt, war ja alles nicht möglich, aber ist ja trotzdem passiert. Krass. Müssen wir erstmal verarbeiten.
Ja.
So, also ist eigentlich alles möglich, weißt du?
Ja, ich sage immer, glaub nicht alles, was du denkst. Finde ich ganz toll. Ja. Wiebke, noch abschließend, weil du hast gerade noch nicht beantwortet. Du hast eine ganz tolle andere Perspektive gerade noch mit reingebracht. Aber die Frage war noch, die ich noch hatte, abschließend. Gab es für dich, was für dich ein Trigger, dass du jetzt nochmal mit einem Sohn, mit einem Jungen schwanger warst? Oder war das für dich gar nicht?
Nee. Ja. Ah, siehst du, ich hab noch rausgehört, dass ich nochmal, wie war die nächste Schwangerschaft? Aber mit einem Sohn, nee. Nee. Aber was ich dir sagen kann, was dich schon verändert hat, ist, dieses drei tote Kinder versus ein lebendes, das war schon immer in der Waagschale ziemlich schief.
Ja.
So. Und dann zwei lebende Kinder. Es ist zwar noch, wir reden ja, wir wollen ja jetzt hier nicht, wir müssen ja nicht Mathematik aufdingsen, aber hier präsentieren, aber das ist halt, ja, alles verändert. Dass ich zwei lebende Kinder haben darf, macht nochmal ganz alles, ganz anders was einfach.
Ja.
Und bei dir,
ja,
muss es ja noch krasser sein. Mit drei.
Total, ja, ich kann das nachfühlen, was du meinst. Ich habe da erst kürzlich, ich glaube, ich habe es auch in einem Text irgendwo geschrieben, so dieses, ja, das war wirklich wie so eine Bilanz, habe ich es, glaube ich, genannt. Nur nach zwei Schwangerschaften irgendwie kein Kind an der Hand und dann irgendwann mal das erste Kind an der Hand, das zweite Kind an der Hand und jetzt das dritte. Und es ist schon so, dass man mehr oder ich persönlich da mehr reinwachse in das, wobei ich das auch immer eigentlich als ein Glaubenssatz, also war es genau andersrum, auch mit nach Laras stiller Geburt schon hatte. Irgendwie wusste ich tief in mir drin, ich kann das, mein Körper kann das. Und na, es war ja auch nie was. Ich hatte ja auch mit Lara eine wunderschöne, komplikationslose Schwangerschaft. Sie war ja gesund. Wir wissen de facto nicht, was geschehen ist, warum ihr Herz aufgehört hat zu schlagen. Ja. Und ich konnte das für mich immer switchen. Ich kann das. Und dennoch, mein Kopf hat hier wieder gesagt, hey, aber hier, faktisch kannst du das nicht. Na, du hast hier ein kleines Sternenkind, du hast hier eine stille Geburt gehabt. So. Und das war dann schon so eine, so vorzeigbare Fakten, ne? Und jetzt habe ich hier aber ein lebendes Kind in der Hand und jetzt habe ich hier noch ein lebendes Kind in der Hand und noch eins. Und dennoch ist es so, dass bei mir auch die Folgeschwangerschaften immer, es ist immer so ein Gefühl mit dabei. Und ich weiß gar nicht, man kann das als Angst dann auch, oder wir nehmen das als Angst wahr, einfach weil ich diese Erfahrungen gemacht habe und weil ich weiß, es ist nicht garantiert. Na, es ist nicht garantiert, dass wir, egal wie weit eine Schwangerschaft ist und egal wie gesund ein Kind in einer Schwangerschaft ist und du selbst, wir am Ende mit unserem lebenden Kind nach Hause gehen. So. Mhm. Und diese Erfahrung ist einfach eingeprägt. Die endet auch nicht auf die Schwangerschaft und Geburt bezogen, sondern auch auf unser ganzes Leben. Ne? Wir wissen nicht, wie lange unsere Reise hier auf Erden ist. In diese Konstellation, wie lange ich Mama von diesen drei Kindern sein darf. Also so mein größter Traum im Moment ist es eigentlich, dass ich so 92 Jahre alt werde.
Geil.
Bin ja noch spät Mama geworden und wirklich meine Kinder beim Aufwachsen sehen darf und gerne noch Enkelkinder sehen darf. Das ist etwas, wo ich mittlerweile auf Basis dieses Wissen erkannt habe, das ist doch eigentlich das größte Geschenk.
Mhm. Ja. Ja, aber da kann ich, da fällt mir gerade, während du das erzählst, merke ich den Unterschied, dass es bei mir war, während ich also dann, dass es darum ging, ist Espen jetzt gestorben und ich dann noch so sitze mit meinem Mantra und Tobias schon denkt, scheiße, wie soll der das schaffen? Dann, also das ist ja gar nicht möglich quasi, nachdem man zwei Kinder verloren und dann noch, keine Seele der Welt kann das aushalten. Das System muss explodieren und das ist ja dann im Endeffekt so passiert, dass mein System auch wirklich zusammengebrochen ist. Und dann war aber klar, dass es damit abgeschlossen ist. Also ich war 27, so wie einige, ich weiß nicht, wie Kurt Cobain und Amy Winehouse, weiß ich was, 27, da wusste ich quasi, mein Alter nicht gestorben ist.
Ja.
Und dann war aber klar auch, natürlich kam noch bei mir hinzu, dass ich auch einen anderen Partner hatte, aber es war gar nicht so, das war ja eher so ein körperliches Ding, aber also das ist ein andere Samenkombi, Eizellen, Samenkombi, also ein anderes genetisches Material, aber das war gar nicht das Ding war eher so dieses, nee, das ist jetzt ab, also es geht gar nicht. Jetzt, also weißt du, während jemand zu mir gesagt hat, gedacht hat, mein Mann gedacht hat, ich kann, wie soll sie das schaffen, war für mich eher klar, nee, jetzt ist es zu, so ab jetzt und was jetzt kommt, das ist was ganz Neues und das darüber hinaus würde gar nicht gehen, weil es ist ja jetzt, es ist wie vorbei, es ist alles wie, jetzt wird erstmal ausgelöscht, was bisher war. Ich musste so viel anschauen, so viel auflösen, so viel in Heilungen gehen und so viel mir meinen Scheiß angucken einfach und dann so ist ja, ja, wie gesagt, mit der unmöglichen Schwangerschaft und Co., dann einfach so dieses Kind bleibt. Es gibt gar keine andere Realität. Da war ich mir ganz sicher.
Mhm.
Spannenderweise.
Ja. 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 Ja, mega schön. Das sind auch eine schöne letzte Worte. Ich finde, du hast schon ganz viel gesagt. Ich frage sonst immer oft meine Gäste. Ich wollte abschließend noch etwas sagen, aber.
Nee, ich habe schon so viel gesagt.
Genau, da ist jetzt schon so viel drin, auch in unserem Gespräch. Das heißt, meine Liebe, ich bedanke mich sehr, dass wir heute zusammengekommen sind, dass du es geschafft hast, hier mit dabei zu sein. Und schicke ganz liebe Grüße in den Norden, Norden, Ost-Norden Deutschlands, Nordosten.
<Okay. lacht> Mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.